Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der für den heutigen Sonntag vorgesehene Predigttext steht im Buch der Klagelieder Jeremias, Kapitel 3, die Verse 22 bis 26 sowie 31 bis 32. Und da lesen wir: Die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Liebe Gemeinde, scheinbar vollmundig sprechen diese Worte den Hörern und Lesern Gottes Barmherzigkeit zu. Doch ein waches Ohr nimmt auch die dunkleren Töne wahr. Die seltsame Formulierung, dass wir nicht gar aus sind, zum Beispiel. Das bedeutet doch wahrscheinlich, die, die hier von sich sprechen, sind fast am Ende. Oder wird betont, der Herr verstößt nicht ewig, dann setzt das wohl voraus, er verstößt eben doch und kann auch betrüben. Diesen Predigttext muss man hören vor dem Hintergrund einer gewaltigen Katastrophensituation im Jahr 587 vor Christus. Damals wurde Jerusalem von den Babyloniern erobert und dem Erdboden gleichgemacht, seine Frauen geschändet, seine Stadtmauern geschliffen, der König geblendet und mit der Oberschicht wurde ein Großteil der Bevölkerung ins babylonische Exil deportiert. Zurück blieben nur noch die unteren Schichten der Landbevölkerung, die Armen. Am schlimmsten war für sie die Zerstörung des Tempels, des Ortes der Gegenwart Gottes. Denn wenn der Ort der Gegenwart Gottes zerstört war, dann war damit auch die Gegenwart Gottes zerstört. Dann war Gott nicht mehr da und sein Volk Gott verlassen. Die Zerstörung des Tempels bedeutete also für die Menschen Gottesverlassenheit. Und in seinen Trümmern, in den Tempeltrümmern, kamen die Verlassenen zu Klagefeiern zusammen. Das biblische Buch der Klagelieder enthält in seinen Kapiteln 5 dieser Gesänge langanhaltende und tröstlich erscheinende Klagen, die allesamt um das Thema Zerstörung kreisen. Doch ganz plötzlich reißt der Himmel düsterer und verzweifelter Gedanken aus. Trostvolle, ermutigende Worte leuchten wie die helle Sonne nach einem schweren Unwetter. Die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Wie kann der Verfasser unseres Predigttextes auf einmal so hoffnungsvoll reden? Er hat doch Schlimmes erlebt. Wie kommt er zu so einem persönlichen Vertrauensbekenntnis? Und woraus schöpft er die Gewissheit, der Herr wird nicht auf ewig verstoßen? Auf den Tempel als den heiligen Ort der Gegenwart Gottes alleine kann er sich nicht berufen. Und ebenso wenig auf das Land als die durch Gottes Gegenwart verbürgte Geborgenheit der Heimat. Denn dies alles ist zerstört. Nur der Tod umgibt ihn. Vielleicht liegt die Antwort in einem winzigen Detail. In einem Vers heißt es: Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist mein Teil, das ist eine sehr seltsame Formulierung. Mit dieser Formulierung wird das Beispiel der Leviten aufgegriffen. Anders als alle anderen Stämme Israels bekamen sie als Gruppe der Priester damals, als Israel das gelobte Land erreicht hatte, keinen Boden und kein Land zugeteilt. Ihr Anteil war Gott. Ihm verdankten sie ihren ganzen Lebensunterhalt. Und das Bekenntnis, Gott ist mein Teil, besagt demnach, Gott ist für mich wie das Land, von und auf dem ich lebe. Er ist tragender Grund meiner Existenz. Wenn der Verfasser unseres Predigttextes nun diesen alten Satz, das alte Bekenntnis der Priester, der Leviten, Gott ist mein Teil, aufgreift, dann sagt er sich und seinen verzweifelten, sich ganz verlassen fühlenden Volksgenossen, Gottes Treue hängt nicht von der Gabe des Landes ab, auch nicht vom Tempel als Heilszeichen. So wie Gott den Leviten auch ohne Landbesitz Existenzgrundlage war, so ist er auch uns Existenzgrundlage. Und darum ist Grund zur Hoffnung, wo nichts mehr zu hoffen ist. Die äußeren Lebensumstände mögen gegen alle Hoffnung sprechen. Die Lebenswirklichkeit mag eher Todeswirklichkeit sein. Doch der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Ostern im Herbst, liebe Gemeinde, das ist der heutige Sonntag. Der heutige 16. Sonntag nach Trinitatis liegt 24 Wochen vom Ostersonntag entfernt, ein halbes Sonnenjahr. Und zu Beginn des Herbstes feiert dieser Sonntag noch einmal den österlichen Sieg des Lebens, das den Tod überwindet. Die Vergänglichkeit und die Hinfälligkeit unserer Existenz, die wird nicht verschwiegen. In der Lesung des Evangeliums hörten wir, wie Lazarus bereits stinkt. Den Predigttext lesen wir vor dem Hintergrund der Verwüstung Jerusalems. Die Botschaft des Evangeliums ist kein süßer Zuckerguss auf dem Puddingteilchen des Lebens. Aber sie vermag, dem Tod und allen Todesmächten nicht nur standzuhalten, sondern sie zu überwinden. Ostern im Herbst, wenn die schwindenden Kräfte des Jahres längst von uns bemerkt werden und uns auch die eigene Vergänglichkeit bewusst wird, dann kann das ein starker Trost sein. Im Evangelium von der Auferweckung des Lazarus hören wir das vierte von den sieben Ich-Bin-Worten Jesu. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Manchmal weiß man bei solchen Formulierungen nicht, wer denn nun eigentlich die Toten und wer die Lebenden sind. Der Evangelist Johannes legt größten Wert darauf, dass seine Leser die Auferstehung nicht bloß als ein fernes Ereignis am Ende der Zeiten verstehen. Die Auferstehung von den Toten beginnt hier und jetzt. Auferstehung ist nicht erst ein Thema am Ende des Lebens. Wer an Christus glaubt, der hat das ewige Leben schon jetzt, auch wenn er biologisch noch sterben wird. Leben ist nicht gleich Leben. Es gibt ein Leben, in dem die Auferstehung schon jetzt gegenwärtig ist. Es gibt aber auch ein Leben, in dem der Tod herrscht, obwohl man biologisch noch lebendig ist. Das ist schwer in Worte zu fassen. Doch vielleicht kennen wir es, wenn wir nur existieren und nicht leben. Wenn wir getrieben sind von Zwängen oder Wünschen von anderen Menschen und am allermeisten von uns selbst, aber bei all dem das Gefühl haben, uns selbst und das Leben zu verlieren. Ewiges Leben mag sein, das sind die kostbaren freien Momente, die doch so seltsam gefüllt sind. Selbst wenn die äußere Lebenswirklichkeit herbstlich und trüb ist. Wo man nur fühlt, ich bin und es ist gut so. Momente, in denen sich die Wirklichkeit Gottes ins Leben schleicht. Der Herr ist mein Teil. Einer der weltbesten Geiger, Joshua Bell, nahm vor Jahren an einem Experiment der amerikanischen Tageszeitung Washington Post teil. Als Straßenkünstler verkleidet, etwas heruntergekommen, spielte er mit seiner 3,5 Millionen Dollar teuren Stradivari-Violine in der Hand am Morgen inkognito in der U-Bahn-Station L'Enfant Plaza in Washington D.C. Er spielte 43 Minuten lang im morgendlichen Berufsverkehr Stücke von Johann Sebastian Bach und Franz Schubert. Ein paar Tage zuvor hat Joshua Bell ein Konzert mit ähnlichem Programm gegeben. Die Karten waren nicht unter 100 Dollar zu haben. Als er sein Konzert im U-Bahnhof beendet, nimmt niemand davon Notiz. Niemand applaudiert. Das Experiment wird mit einer versteckten Kamera aufgezeichnet und ergibt folgendes Resultat. Von 1097 Personen, die an ihm vorbeigingen, sind nur 7 stehen geblieben, um ihm zuzuhören, und nur eine hat ihn erkannt. Einige haben ihm Geld in den offenen Geigenkasten geworfen, in Summe $32.17. Die Washington Post sagte zum Ziel dieses Experiments, sie wollte herausfinden, ob Menschen Schönheit auch in ihrem alltäglichen Umfeld wahrnehmen. Nicht viele Menschen behaupten, von sich auf Rosen gebettet zu sein. Leben ist oft genug herausfordernd, manchmal überfordernd und nicht immer gerecht. Und es ist immer wieder bedroht von Todesmächten. Und doch gilt auch das andere. Leben ist schön, überaus lebenswert und es kann ewig sein, selbst wenn man noch stirbt. Es ist paradox. Die Frage ist heute, hat Gott eine Chance? Geben wir ihm mit seiner Lebensmacht eine Chance in unserem Leben? Oder eilen wir durch unser Leben wie die Passanten durch den morgendlichen Berufsverkehr? Egal, ob ein Ausnahmegeiger spielt oder ein österlicher Moment uns erreichen will. Hören wir hin. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.